Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es geht diesmal um eine Frage aus der Vorlesung und ich möchte damit beginnen, dass ich die Frage vorlese. Wir haben in den letzten paar Vorlesungen ein bisschen den Faden verloren. Wir verstehen zwar soweit die Sätze, Lemmata und so weiter, aber wir können den Zusammenhang nicht erkennen zum Gesamtkontext linearer Algebra. Können Sie uns das erklären? Schwierig. Ich kann ein paar Dinge dazu sagen und glaube, dass das dann zu einer Erklärung beiträgt. Aber es gibt sehr viele unterschiedliche Auffassungen, was eine solche Grundlagenvorlesung linearer Algebra soll. Und es gibt keinen Grund, jetzt erstmal die eine oder andere vorzuziehen. Ich gebe Ihnen ein paar Begründungen. Ich versuche für Sie einen roten Faden zu knüpfen. Und am Ende gibt es bestimmt noch 3 oder 5 oder 10 andere gute Gründe oder Erklärungslinien, die mindestens genauso gut funktionieren und an die ich nur im Moment nicht gedacht habe. Wenn man Mathematik studiert, dann studiert man eine gewisse Art zu denken und um diese Art des Denkens üben zu können, braucht man irgendwelche Objekte, mit denen man arbeiten kann. Und teilweise haben die einen Bezug zur Realität und teilweise sind die ganz abstrakt und man findet zwar Beispiele dafür, aber man hat nicht so den Eindruck, dass das Objekte sind, die wirklich in der Natur rumlaufen. Die sind eher dazu da, unsere Denkwerkzeuge zu schärfen und zu üben, wie man mathematisch denkt und arbeitet, wie man eine Theorie aufbaut, wie man logisch argumentiert, wie man Beweise führt, lauter solche Dinge. Und die Fähigkeiten, die man dabei trainiert, sind unter anderem, dass man logisch sauber denkt, dass man logische Schlüsse formulieren kann, dass man das kommunizieren kann und dass man Probleme lösen kann. Denn häufig bekommt man irgendwelche Probleme gestellt, bei denen man erstmal überlegen muss, nicht nur, wie komme ich auf eine Lösung, wie könnte die Lösung aussehen, sondern was ist überhaupt der richtige Kontext für diese Frage? In welchem Kontext bettet sich das ein? Was sind die Werkzeuge, die mir dann in diesem Kontext zur Verfügung stehen? Ich bringe mal ein Beispiel. Viele Fragestellungen lassen sich durch lineare Gleichungssysteme ausdrücken. Und dann kann man also die Frage, die man beantworten möchte, übersetzen in löse dieses lineare Gleichungssystem. Und das ist dann vielleicht riesig. 100 Gleichungen, 100 Unbekannte. Wenn ich das Prinzip verstanden habe, was hinter der Lösung eines linearen Gleichungssystems steckt, dann muss ich nicht jedes Gleichungssystem mit der Hand lösen, sondern ich kann mir eine Theorie entwickeln, wie man abstrakt solche Systeme löst und kann dann zum Beispiel einen Algorithmus entwickeln, so dass ich dann also später im entsprechenden Computerprogramm nur noch die Koeffizienten eingeben muss und dann zack, kriege ich die Lösungsmenge. Ein Algorithmus kann ich aber nur schreiben, wenn ich das Problem wirklich, wirklich verstanden habe. Denn ein Computerprogramm denkt selbst nicht nach, sondern es führt einfach Dinge aus in einer gewissen Reihenfolge und ich muss mir vorher überlegt haben, was das für eine Reihenfolge ist und warum die sinnvoll ist. Und dann soll ja nicht nur irgendwas ausgespuckt werden, sondern am besten noch die Antwort auf die Frage, die ich gestellt habe. Das heißt, bei allem, was ich implementiere, muss ich mir vorher überlegen, was wird da gerechnet und warum kommt am Ende wirklich die Antwort raus, die ich gesucht habe. Beim Gauss-Verfahren, das wir mit der Hand durchführen und das man aber natürlich implementieren kann, beim Gauss-Verfahren war es ja auch so. Da haben wir nicht einfach gesagt, ja, hier ist so ein Verfahren und bitte glauben Sie mir, dass das dann so rauskommt. Nein, wir haben Theorie entwickelt und haben dann bewiesen, dass durch dieses Verfahren wirklich die richtige Lösungsmenge rauskommt. Das ist ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel sind Matrizen. Matrizen sind einfach eine praktische Möglichkeit, sehr viel Information zu kodieren. Zum Beispiel Koeffizientenmatrizen von linearen Gleichungssystemen, aber nicht nur. Und nicht jede Matrix ist gleich angenehm zum Arbeiten. Wir haben schon mal irgendwann in der Vorlesung darüber gesprochen. Stellen Sie sich vor, jemand gibt Ihnen ein Polynom über den reellen Zahlen mit riesigem Grad. Wenn Sie das Polynom dann einfach so vorgesetzt kriegen, dann sehen Sie gar nichts. Wenn Ihnen das aber jemand in einer Zerlegung gibt, am besten noch in Linearfaktoren, wenn es möglich ist, dann sehen Sie ganz viel. Dann sehen Sie Nullstellen, Sie können trotzdem noch den Grad ausrechnen und so weiter. Das heißt, je nachdem, welche Informationen Sie haben wollen, kann es sein, dass eine gewisse Darreichungsform des mathematischen Objekts Ihnen besonders weiterhilft. Und das ist bei Matrizen auch so. Irgendeine Matrix mit irgendwelchen Einträgen kann beliebig hässlich sein und es kann sein, dass ausgerechnet diese Matrix zwar ausgespuckt wird bei der Modellierung einer gewissen Fragestellung, aber dass wir mit dieser Matrix dann eigentlich nicht weiterarbeiten wollen, weil sie unhandlich ist groß, nervig, mit nervigen Einträgen. Das Problem wollen wir aber trotzdem lösen. Die Frage ist also, kann es uns gelingen, die Matrix irgendwie zu transformieren in eine Matrix, die einfacher handhabbar ist, sodass wir das Problem dann da lösen können und danach mit Transformationen wieder zurückkommen zu dem ursprünglichen Problem. Das heißt, können wir die Fragestellung übersetzen in eine Fragestellung mit einer Matrix, die einfacher handhabbar ist, dann lösen wir das Problem und dann entwickeln wir daraus eine Lösung für das ursprüngliche Problem. Dieser ganze Normalformkram, den wir machen mit Vektorraumendomorphismen, der kann dazu in Zusammenhang gebracht werden. Denn was passiert hier? Nehmen wir an, wir haben eine riesige Matrix aus irgendeinem praktischen Problem, mit der wollen wir arbeiten. Die Matrix hat hässliche Einträge. Was machen wir? Wir suchen eine Form, also wir interpretieren die Matrix als Vektorraumendomorphismus für einen geeigneten Vektorraum. Der muss halt nur die richtige Größe haben. Dann machen wir Normalformgedöns und kriegen eine Matrix, in der wahnsinnig viele Nullen stehen. Und je nachdem kann man dann da Eigenwerte sehen oder man hat irgendwelche anderen Informationen. Jedenfalls ist das eine Matrix mit so Kästchen drin, Blöcken, mit der man wesentlich einfacher arbeiten kann als mit der ursprünglichen Matrix. Und was auch immer jetzt die Fragestellung war, mit der neuen Matrix ist die wahrscheinlich einfacher zu beantworten. Algorithmen laufen auch schneller mit solchen Matrizen mit ganz vielen Nullen. Und dann übersetze ich das einfach wieder zurück später. Das heißt, ich gucke, was ist rausgekommen, dann überlege ich mir, hat die Lösungsmenge sich oder hat die Antwort, die ich hier bekomme, was damit zu tun, dass ich vorher irgendwelche Umformungen gemacht habe? Wenn ja, muss ich die Umformungen zurückmachen, wenn nicht, dann halt nicht. Das hängt von der Fragestellung ab. Aber auf jeden Fall geht es immer darum, Komplexität loszuwerden. Ich will bei der Frage, die ich da vor mir habe, alle überflüssigen Informationen loswerden, will mich auf das konzentrieren, worum es wirklich geht. Und die mathematischen Objekte, die rauskommen, möchte ich in eine Form bringen, mit der man möglichst gut arbeiten kann. Und bei Matrizen kann das dann zum Beispiel die Jordansche Normalform sein. Bei Polynomen kann das eine Zerlegung in Linearfaktoren sein, wenn das möglich ist. Und es gibt noch viele weitere Beispiele, die alle in die gleiche Richtung gehen. Und wenn man möchte, kann man das als roten Faden der linearen Algebra sehen. Klar braucht man so ein paar Grundbegriffe, sonst kann man nichts tun. Aber am Ende geht es immer wieder nur darum, für gewisse mathematische Objekte eine schöne, einfache, klare Form zu finden, mit der man gut arbeiten kann. Das kann man bei den Dreiecksmatrizen sehen, an denen man ganz viel einfach ablesen kann. Dann später bei den Normalformen für Abbildungen, bei denen man ganz viel einfach ablesen kann. Wir werden später noch andere Beispiele sehen. Und hier ist noch was anderes. Denken Sie an Anwendungen in der Physik. Sie haben irgendein Modell und jetzt liegt aber Ihr Modell da so komisch, Sie haben wirklich irgendwas Anschauliches und dann merken Sie, da ist so eine gewisse Symmetrie, die ich aber so nicht erkennen kann, weil das Ding so merkwürdig in meinem Koordinatensystem liegt. Wenn ich mein Koordinatensystem ein bisschen drehen und verschieben könnte, dann hätte ich da die Symmetrieachsen so, dass das die Rechnung einfacher macht. Wäre schön, wenn Sie jetzt so eine Transformation machen könnten, mit der Sie das Koordinatensystem so ein bisschen verschieben könnten. Ja, das geht. Das geht mit linearer Algebra. Das kommt in der Vorlesung noch dran und vielleicht, also falls Sie die Folge gehört haben, dann denken Sie sich dann vielleicht, das hat sie gemeint. Manchmal sind es ziemlich praktische Fragestellungen, die dazu führen, dass wir mit unserem Modell etwas machen wollen, irgendwelche Umformungen, bei denen erstmal nicht klar ist, ob die funktionieren und ob die beeinflussen, was da mathematisch passiert. Deswegen müssen wir darüber nachdenken, deswegen brauchen wir diese abstrakte mathematische Sprache. Was nützt es uns, wenn wir in einer konkreten Situation herausgefunden haben, ich kann hier das Koordinatensystem so und so bewegen und danach ist mein Problem einfacher behandelbar, weil ich da neue Symmetrieachsen habe. Was nützt es uns, wenn wir uns das einmal überlegen und eine Woche später haben wir ein ähnliches Problem und müssen wieder von vorne anfangen? Nein, ist doch viel praktischer, wenn wir einmal grundsätzlich überlegen, was für Umformungen, Verschiebungen sind da möglich, wie darf ich mein Koordinatensystem verändern, ohne dass ich das zugrunde liegende Problem ändere. Das heißt, ich löse immer noch das gleiche Problem wie vorher, aber ich habe eine Umgebung geschaffen, in der es einfacher ist. Welche Umformungen sind da erlaubt? Was kann ich machen? Bei welchen Umformungen muss ich auf irgendwas achten? Wenn ja, worauf muss ich da achten? Das ist mathematisches Denken. Und in der linearen Algebra sehen wir ganz viel davon. Es ist nicht immer klar, was der praktische Kontext ist. Häufig muss man diese Anwendung erst sehen, damit man dann bemerkt, stimmt, das ist ja eigentlich lineare Algebra, was ich hier mache. Und es gibt noch eine weitere Linie, die ich wichtig finde. Und zwar, dass man, was die Begrifflichkeiten betrifft, Grundlagen legt. In der linearen Algebra haben Sie gelernt, wie man mit Mengen arbeitet. Sie haben gelernt, was eine Abbildung ist. Sie haben gewisse Grundstrukturen kennengelernt, die Sie später überall in der Mathematik wiederfinden. Also zum Beispiel Menge mit Verknüpfung, mit assoziativer Verknüpfung oder sogar eine Gruppe, ein Ring, ein Vektorraum. Das sind Strukturen, die Sie unter anderem deshalb so früh kennenlernen, weil die später so oft auftauchen. Und dann haben Sie die einfach schon mal gesehen. Das Prinzip von Faktorstrukturen dient auch dazu, Komplexität zu reduzieren. Da ist eine Abbildung mit einem Kern, der Kern ist groß. Eigentlich interessiert mich nicht, was die Abbildung da macht, denn es geht ja sowieso alles auf Null. Zack, faktorisieren wir den raus, kriegen einen kleineren Vektorraum. Die entsprechend induzierte Abbildung macht da jetzt wirklich was Interessantes, also gucke ich mir doch nur das an. Kleinerer Vektorraum, ist wahrscheinlich einfacher zu untersuchen. Fertig. Diese Prinzipien ziehen sich durch, nicht nur durch die lineare Algebra, sondern auch durch die Algebra. Und ich nehme den Faden jetzt nochmal auf. Die Idee ist, auf der einen Seite mathematische Grundlagen zu vermitteln, dann mathematisches Denken zu üben, schließen, argumentieren, wie hängen Resultate zusammen, was ist ein Spezialfall wovon, was kann man wie verallgemeinern, was kann man wo in einem anderen Kontext anwenden. Und dann gibt es eben die praktische Komponente, dass haufenweise mathematische Probleme in ihrer Modellierung zu irgendwas führen, was dann mit Methoden der linearen Algebra behandelt werden kann. Und ich hoffe, dass Sie in Ihrem Studium viele solche Beispiele sehen und dass Sie dann immer mal wieder denken, ach ja, stimmt, ja, da haben wir in der linearen Algebra was gemacht, in Wirklichkeit benutzen wir das hier. Ich hoffe, dass es ein bisschen geholfen hat, den Gesamtkontext lineare Algebra wiederzufinden bei dem, was wir da jetzt gerade machen. Und ich nehme den Faden sehr gern später nochmal wieder auf, wenn Sie also der Auffassung sind, dass irgendwelche Themen jetzt immer noch nicht ordentlich eingebettet sind oder wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihnen irgendwo noch Information fehlt, dann schaue ich mal, ob ich da nochmal was nachlegen kann. Erstmal hoffe ich, dass ich Ihnen weitergeholfen habe. Bis zur nächsten Folge.